Der Protest gegen den G8-Gipfel hat viele Seiten, er richtet sich aber immer gegen die gleichen Gesichter.
Vom Gipfel der Männer berichtet.
43 Sekunden ist am Sonntag der Protest der Globalisierungskritiker aus aller Welt in Evian der Tagesschau wert.
Wichtig sei aber, den Terror zu bekämpfen. Der sei schließlich mit Schuld daran, dass die Menschen kein Geld mehr ausgäben.
Und Maßnahmen gegen den internationalen Terrorismus sollen verstärkt und abgestimmt werden.
Konkrete Maßnahmen wurden in Evian nicht beschlossen. Der Markt werde es schon richten.
Evian, da war doch was. Anfang Juni 2003 pilgerten die Staatschefs und Delegierten der G8-Gruppe in das Bergdorf am Genfer See. Lange her, aber nicht passé. Gipfel kommen und gehen, doch das Problem der Medienarbeit rund um den Gipfel bleibt. Als Evian vorbei war, war der Frust groß. Die Gazetten und das Fernsehen hatten die Proteste in Genf, Lausanne und en masse nahezu totgeschwiegen. In den BRD-Medien ging es glatt unter, dass über 1000 deutsche Riot-Cops mitsamt Wasserwerfern im Schweizer Auslandseinsatz waren. Ebenso kurz kam, dass ein Schweizer Polizist fast zwei Aktivistinnen ermordet hätte, weil er das Seil durchtrennte, mit dem sich die Aktivistinnen von einer Autobahnbrücke abgeseilt hatten. Stattdessen feierten die etablierten Medien den Sozialdemokratische-Parteitag der SPD und den Ökumenischen Kirchentag ab. Der folgende Beitrag setzt sich am Beispiel Evian mit der Medienproblematik auseinander. Fünf Aktive von der Berliner Gruppe Presselinks waren deshalb in Evian unterwegs, um sich ein konkretes Bild von der Situation vor Ort zu machen. Wir von Presselinks fragen uns, woran es liegen kann, dass die radikale Linke in den Medien ein solches Schattendasein führt. Ist das nun ein Problem der sogenannten Schweinepresse oder liegt es am Umgang der Linken mit der Presse? Wir haben in Evian Berufsjournalistinnen befragt und uns auch die Pressearbeit der Aktivistinnen angeschaut. Wir wollten herausfinden, ob einzelne Gruppen aktiv auf Journalistinnen zugehen und uns aber auch die Arbeitsbedingungen der Journalistinnen vor Ort anschauen, um etwas über die Bedingungen herauszufinden, unter denen die bürgerliche Medienberichterstattung entsteht. Im August 2003 haben wir dann das Grenzcamp in Köln besucht und einen Presseworkshop organisiert. Dort haben wir mit anderen Medienaktivisten über Möglichkeiten von effektiver Öffentlichkeitsarbeit diskutiert, die keine zentralistischen Strukturen erzeugt. Die Pressegruppe des Kölner Camps wollte das schaffen und realisieren. Sie hatte den Anspruch einer egalitären, basisorientierten Pressearbeit, die trotzdem öffentlichkeitswirksam ist. Ob das geklappt hat, wollen wir am Schluss beleuchten. Doch zunächst nach Evian.
Proteste gegen G8 in Medien sehr einseitig dargestellt werden.
Was man schon sagen kann, ist, dass die Inhalte dieser Bewegung nicht so transportiert werden in den Medien, wie sie sind.
Also die Autonomen mit einem ritualisierten Krawall schaffen es immer wieder.
Haben Medien immer ein Interesse daran, Gewalt zu zeigen, ne? Also was so ein natürlicher Instinkt im Mensch ist, irgendwie sich gerne Blut anzugucken und Action und so.
Wir könnten jetzt nicht von uns behaupten, dass wir zu einem schwarzen Block oder ähnlichen Gestalten besonders gute Kontakte hätten, aber die brauchen wir auch nicht.
Wenn Riots passieren, da sind die Medien natürlich auch immer gerne dabei. So brennende Mülltonnen sind eigentlich immer im Fernsehen.
Die Vorstellungswelten mancher Journalistinnen und Aktivistinnen, mit denen die fünf gesprochen haben, sind gar nicht so unähnlich. In vielen Gesprächen konnten Presselinksaktivistinnen jedoch feststellen, dass Journalistinnen die Proteste und den Medienrummel sehr differenziert betrachten. Auf einer Veranstaltung von Presselinks in Berlin berichteten Jens und Andreas.
Ich habe auch nochmal den Reuters-Typen dann halt nochmal gefragt, was er für die Kritik der Globalisierungsgegner hält und ob er da Sympathie dafür hat. Und er sagte mir, das hier ist eine sehr heterogene Schar. Ihre zentrale Kritik ist, dass sich hier 8 Führer der wichtigsten Industrieländer treffen und sowas markieren wie eine Weltherrschaft. Sie treffen Entscheidungen, die später alle Länder betreffen. Eine andere Kritik zielt auf die verschiedenen Aspekte der Globalisierung. Ich finde es nachvollziehbar und gut, dass es die Proteste gibt. Wenn eine Veranstaltung wie diese keinen Protest und keine Kritik hervorbringen würde, Dann hieße das, man würde sich abfinden mit einer Situation und einer Aufteilung von Macht und Wohlstand in dieser Welt, die alles andere als idealtypisch ist. Die große Frage ist, an welchem Rädchen man drehen muss. Dass es hier und da mal Ausschreitungen gibt, ändert nichts daran, dass eine solche Veranstaltung ganz einfach in der Kritik stehen muss. Ja, das fand ich halt ganz interessant. Das war halt von diesem Reuters-Menschen so formuliert worden. Also vielleicht ein bisschen eine atypische Antwort auch in mancherlei Hinsicht oder eine, die ich nicht direkt erwartet hätte, dass der so viel Verständnis aufbringen würde, jetzt in dem Pressezentrum selbst aber sitzend. Gell.
Wo Journalistinnen und Journalisten Sympathie auch haben durchscheinen lassen für die Proteste, also wie jetzt bei dem Reuters-Menschen zum Beispiel auch. Zum Beispiel hat Christiane Pasteur, das eine Journalistin von der Tageszeitung in Lausanne, auf die Frage, was sie am meisten an den Gipfeln stört, gemeint: Man entfernt sich von den wesentlichen Problemen, den Dingen, die die Menschen im Alltag bedrücken. Alles wird in einer Masse von oberflächlichen Informationen ertränkt. Man erfährt, dass die Brücke blockiert war, aber man erfährt nicht, warum. Also ihre Forderung war ganz klar, es muss viel mehr in den Medien vorkommen können, warum die Menschen demonstrieren, was ihre Motive sind, ihre Beweggründe. Dann nochmal der Stefan Merseburger, der hat was über diesen Gipfel gesagt, der ZDF-Mensch, und meinte, diese Gipfel werden immer virtueller. Es gibt natürlich Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit ohne Ende. Aber die Gipfel werden immer virtueller, weil man immer weiter weg ist von den Leuten. Wenn man in Paris ins Élysée geht, dann sieht man den Präsidenten persönlich. Jetzt kann man ihn während der Pressekonferenz sehen, aber im Grunde genommen ist alles schon sehr virtuell. Alles kommt über Leitung und man sieht die hohen Herren eigentlich, wie der Zuschauer auch, meist über den Fernsehbildschirm. Nur, dass man das selber noch einordnet. Und beim Gegengipfel kann man schon direkter an die Leute rankommen.
Und das war dann halt auch das, was der ARD-Hörfunk-Korrespondent mir sagte auf dem Boot, als ich ihn auf dem Rückweg interviewte. Er war gerade raus aus dem Ganzen, nein, nicht ganz, er war ja noch auf dem Boot, also aber er war auf dem Weg nach draußen sozusagen. Und er meinte dann auf die Frage, was ihn ärgert, er sagte, mich ärgert hier ganz stark diese übertriebene Abschottung und die Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit. Also das war eigentlich alles, was er gesagt hat. Das war kam wirklich aus seinen Empfinden raus. Und interessant fand ich, dass die Journalistin von Facts, die eben ich in der Demo gesehen hatte, die hatte eine ganz andere Sicht wieder auf das, was sie ärgert. Also die hat völlig anders argumentiert und die hat dann gesagt, was sie ärgert, ist die mangelnde Abgrenzung der Bewegung gegen Gewalt. Also jeder Journalist sieht es offenbar ganz direkt aus der Situation, in der er mit seinen zwei Füßen jetzt gerade steht, sozusagen. Also so eine Einordnung in das Gesamtphänomen, in dem man sich bewegt, scheint kaum stattzufinden, sondern wirklich so, mich ärgert es gerade, weil hier fliegen gleich die Gummigeschosse und verdammt, die grenzen sich nicht genug ab. Das ist also ihre Antwort dann in dem Moment, ohne zu sehen, was drumherum passiert.
Ja. Und nochmal die Lokaljournalistin von eben, die hat es also so formuliert, was sie denn eigentlich will, was in den Zeitungen stehen müsste. Man müsste viel mehr darüber berichten, warum die Menschen demonstrieren, was sie wollen, was sie sagen, wenn sie sagen, eine andere Welt ist möglich. Was soll das heißen? Was sind ihre Wünsche? Damit die anderen das verstehen können und damit das einzige Bild vom G8-Gipfel nicht eingeworfene Fensterscheiben sind. Auf die Frage, versuchen sie den Argumenten mehr Raum zu geben, hat sie dann gemeint, ich tue alles, was ich kann. Aber ich entscheide nicht. Ich bin nicht die Chefredakteurin. Also, und sie hat auch wirklich auch im Gespräch dann weiter nochmal gesagt, sie stößt auch natürlich auch an Grenzen, aber sie hat auch immer wieder Möglichkeiten, die Argumente und die Anliegen der Demonstrierenden auch reinzubringen. Aber auf jeden Fall hatte sie eine klare Sympathie, das nochmal zum Kontext gesagt. Sie hat gesagt, sie ist auf dieser Demonstration und berichtet dort, weil sie will, dass die Leute, die demonstrieren, eine Stimme bekommen, in der Zeitung und ihre Haltung auch dort transportiert wird.
Die Lokaljournalistin Christiane Pasteur aus Lausanne hatte sich eigens darum bemüht, dass sie in ihrer Lokalzeitung über die Anti-G8-Proteste berichten durfte. Während einer Anti-Repressionsdemo in Genf nannte sie die Beweggründe dafür, dass sie den Job machen wollte.
Weil es mich interessiert. Ich verstehe, woran die Demonstrierenden Anschluss nehmen. Weil es mir wichtig ist, ihnen eine Stimme zu geben. Ihre Motivation ist, dass sie gegen die Polizeigewalt der vergangenen Tage demonstrieren. Offenbar lässt sie die Polizei nicht demonstrieren. Es ist eine widersinnige Situation.
Ist bei den kritischen Journalistinnen nicht eine engere Zusammenarbeit oder zumindest eine gezielte Informationspolitik denkbar? Evian zeigt nur zu symptomatisch das Verhältnis zwischen autonomen libertären Linken und Medienmenschen. Vorherrschend war ein tiefes Misstrauen. Dafür gibt es ohne Zweifel genügend Gründe. Aber muss das in einer pauschalen Verurteilung aller enden, die in den kommerziellen Medien arbeiten? Im autonomen Camp im schweizerischen Lausanne stand auf einem Schild am Eingang No Press, No Media. Nahezu jeglicher Kontakt zu bürgerlichen Medien wurde so verhindert. Nur während einer Straßenblockade waren ausgewählte Journalistinnen informiert worden, was für die meisten viel zu kurzfristig war. Andernorts gingen Aktivistinnen vielleicht weniger rigide vor. Effektive Pressekonzepte gab es jedoch keine. Das bunte Camp in Lausanne, illegal eingerichtet und direkt am Sandstrand des Genfer Sees, hatte zwar ein kleines Pressezelt, aber das war fast nie besetzt. Bei En Masse in Frankreich wurden die Medienmenschen im anarchistischen Camp von einer Bewohnerin begleitet. Sie mussten vor dem Film alle Anwesenden um Erlaubnis fragen und durften nur in den Küchen- und Plenumsbereich. Doch abgesehen davon reagierte das Zufallsprinzip. Die Bewohnerinnen gaben spontane, mit ihrer Gruppe nicht abgestimmte Statements ab, aus denen die Journalistinnen das nach ihrem Gusto passende heraussuchen konnten. Am Ende stand wie so oft die Aufspaltung der Demonstrierenden in Gute und Böse. Auf der einen Seite das Szenario vom Schreckgespenst Black Block, also die Autonomen, die Anarchisten und des Öfteren der Pink Silver Block. Auf der anderen Seite die Guten. Das meint die straffe organisierten Gruppen von den Gewerkschaften bis zur Attac mit ihrem legitim genannten Protest. Die unabhängigen autonomen Gruppen haben mal wieder das Nachsehen. Dahinter steckt eine mediale Ausgrenzungsstrategie, die Attac-Kader durch ihre zentralisierte effektive Öffentlichkeitsarbeit und die Verurteilung von Riots mitforcieren. Was deren Basis dazu meint, fragen sie scheinbar nicht. Aber was können die linksradikalen Aktivistinnen von den Medien erwarten, wenn sie gar nicht versuchen, gezielt ihre Inhalte zu vermitteln? Die Aktivistinnen zogen die Linie meist streng zwischen den bejubelten eigenen Medien, wie Indie-Media, denen schier blind vertraut wurde, und den feindlich betrachteten etablierten Medien. Daraus entstand eine selbstproduzierte Sprachlosigkeit im öffentlichen Raum, die sich im Ablästern über die scheiß bürgerlichen Medien entlud. Was machen die Mitarbeiterinnen der bürgerlichen Presse überhaupt? Sie saßen zu Tausenden auf der anderen Seite des Genfer Sees, wo kein Hauch des Protestes hingelangte. Anders als beim G8-Gipfel in Genua, wo sich die Demonstrationen auf die martialische Absperrung um die rote Zone konzentrierten, war im Fall von Evian alles zerstreut. Die Demos in Genf und Lausanne, die Blockaden bei Aubonne und en masse.
Dann habe ich mit einem Journalisten von der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen, der irgendwie für Wirtschaft und Politik zuständig ist, und habe ihm auch die Frage gestellt, woher er seine Infos bekommt. Und er hat dann gesagt, naja, einerseits verfolgt er natürlich sowieso die Diskussion, so, es sind ja keine neuen Themen, die da diskutiert werden, sondern es gibt es ja eh. Und er guckt dann halt im Internet vor allen Dingen, woher, also nach aktuellen Informationen. Er nimmt Quellen von Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, aber auch offizielle Quellen. Auch Attac sind für mich durchaus Gesprächspartnerinnen. Sie setzen bei besonderen Themen besondere Ausrufezeichen. Wenn ich jedoch hier auf der anderen Seite der Mauer auf dem Gipfel bin, bekomme ich von den Aktionen auf der anderen Seite nichts mit. Das ist ja hier eine hermetisch abgeriegelte Infoglocke. Das war auf anderen Gipfeln, wie zum Beispiel in Genua, auch schon anders. Aber hier habe ich nur 2 bis 3 Flugblätter in die Hand bekommen.
Am Genfer See waren die Pressevertreterinnen meist damit beschäftigt, unterwegs zu sein.
Der normale Anreiseweg für Journalisten war eben der über den See von Lausanne aus, eine Dreiviertelstunde über den See fahren mit so einem schönen romantischen Dampfer. Da hatten sie extra so einen ganz alten Schaufelraddampfer dafür abgestellt. Der ist dann so mit so einer Museumsmaschine, wo man irgendwie reingucken konnte und so. Das war also alles ein bisschen spektakelmäßig. Sind die Journalisten dort mit Bussen, mit einem Shuttle-Service praktisch vom Flughafen direkt nach Lausanne gebracht worden, also ohne irgendeine Zwischenstation, Flughafen, in den Bus gepackt, mit dem Bus nach Lausanne gefahren worden, in Lausanne mit dem Bus direkt bis an dieses Schiff eben gefahren worden, ein paar Meter laufen auf das Schiff rauf.
Täglich eine Stunde im Shuttlebus von Genf nach Lausanne, eine knappe Stunde auf der Fähre von Lausanne nach Evian und eine Viertelstunde im Bus von Evian zum Medienzentrum, das 6 Kilometer außerhalb lag. Und abends wieder die ganze Tour zurück.
Drüben auf der anderen Seite, also auf dem Weg schon ein paar Mal kontrolliert. Einige Male musste dann jede Person immer wieder ihre Pressekarte vorzeigen und im Extremfall halt auch irgendwelche Taschenkontrollen über sich ergehen lassen. Dann war man auf der anderen Seite, dort wurden dann wieder die Ausweise kontrolliert. Man ist dann in den Bus gekommen, im Bus wurden wieder die Ausweise kontrolliert und dann gleich nochmal kontrolliert und am Ende nochmal kontrolliert beim Ausweis.
Zwischendurch gab es reichlich Kontrollen und Sicherheitsgetue. Während die lokalen Berichterstatterinnen noch auf ihre redaktionelle Infrastruktur zurückgreifen und so näher am Protestgeschehen sein konnten, waren die internationalen Presseleute auf die Technik im G8-Medienzentrum angewiesen. Vor allem die Fernsehteams konnten nur mit großem Aufwand zu den weit entfernten Demos gelangen.
Dann war man da jedenfalls drin in diesem Hochsicherheitstrakt. Das sah dann konkret so aus, dass die Journalisten dort eben eine riesengroße Halle hatten, eine Sporthalle, wo eben ein ziemlich perfektes Equipment gestellt wurde, das heißt Telefonanschlüsse, Computer, LAN-Anschlüsse für Internet, Faxgeräte, alle möglichen Sachen für AV-Medien, das eben Schnittplätze und alles sowas gab. Das war alles zentralisiert in diesem Pressezentrum in Publier. Das heißt, die meiste Presse war einfach angewiesen darauf, in Publier ihre Pressearbeit machen zu können, also die Connection sozusagen zu ihrer Redaktion zu haben, beziehungsweise die Bildaufbereitung zu machen, die Tonaufbereitung, das alles, die Struktur war nur in Publier eigentlich richtig vorhanden. Das heißt, für alle die Journalisten, die eben vom Protest berichtet hatten, die mussten im Prinzip entweder nach Publier kommen und dort ihre Sachen aufarbeiten, was dann diese ganzen Sicherheitskontrollen und diesen langen Anreiseweg mit sich gebracht hat. Da ist man also im Prinzip mindestens 2,5 Stunden unterwegs gewesen, bis man da war. Und zurück natürlich auch wieder 2,5 Stunden. Das heißt, da ist der Arbeitstag von so einem Journalisten schon fast komplett weg, allein von dem Weg. Und in Genf selbst konnten, denke ich, nur diejenigen, die dort eine Infrastruktur hatten bereits, also oder irgendwelche Abmachungen hatten, eigenen Sendewagen mitgebracht hatten oder irgend sowas, was ja wahnsinnig teuer ist, was die für so ein Event dann halt auch nicht gemacht haben. Also wir haben da kaum irgendwelche Sendewagen oder so gesehen, das gab es dann nicht im großen Stil, sondern die meisten Journalisten sind tatsächlich in dieses Pressezentrum gegangen und haben sich dort dann aus dieser abgeschotteten Atmosphäre heraus, haben sie dann halt berichtet, haben ihre Sachen da aufbereitet. Es war dort wahnsinnig heiß, also es war unglaublich, wie man dort überhaupt sinnvoll arbeiten konnte. Also mir ist da echt das Hirn weggeflossen in diesem Ding drin irgendwie. Und wenn es noch so perfekt war, aber nach einer Weile kam jeder eigentlich zu der Einsicht, glaube ich, dass es doch ganz gut ist, irgendwie was Einfaches zu machen, irgendwas, was nicht so kompliziert ist und so, weil es war viel zu anstrengend bei der Hitze und dann vielleicht noch eben zum Buffet zu gehen. Das war dann auch 3-mal am Tag irgendwie geboten, am Strand abends, mittags dort im Pressezentrum mit mehreren Gängen und allem drum und dran. Also man kann sich halt vorstellen, wie sinnvoll die Pressearbeit dann da mitunter gemacht wird. Also, oder vor allen Dingen, wie auch Nachrichten entstehen da am Mittagstisch unter den Journalisten in dieser hermetisch abgeriegelten Atmosphäre.
Diese Gipfel werden immer virtueller,
meinte auch Stefan Merseburger, ZDF-Korrespondent. Tausende Akkreditierte, die um sich selbst kreisten. Ihre Kontakte hatten die meisten schon vor dem G8-Gipfel geknüpft. Die Recherche war abgeschlossen. Es gab jedoch auch in Evian Beispiele dafür, die Kluft zwischen vielen Berichten über Attac und Co. und wenigen Berichten über die unabhängigen linken Gruppen zu verringern. So sorgte beispielsweise ein Indymedia-Team dafür, dass der Absturz des Aktivisten Martin Shaw überhaupt öffentlich bekannt wurde. Ein Schweizer Bulle hatte trotz Vorwarnung das Seil gekappt, an dessen beiden Enden der britische Aktivist und eine weitere Aktivistin hingen, um eine Autobahnbrücke zu blockieren. Während andere Demonstrantinnen das Seil der Frau festhalten konnten, stürzte Show 20 Meter tief in das flache Floßbett unter der Brücke. Martin, der mit viel Glück überlebte, war einen Monat lang im Krankenhaus. Wäre das linke unabhängige Medienteam nicht mit einer Kamera vor Ort gewesen, wäre der Fall wohl ganz im medialen Orkus gelandet. Der Vorfall an der Autobahn zeigte aber auch, dass die alternativen Medien die Pressearbeit mit den bürgerlichen Medien nicht ersetzen können. Denn die bürgerlichen Medien griffen die Berichte von Indymedia auf und sorgten dafür, dass die Nachricht über die linke Szene hinaus gelangte. Wie ist es sonst möglich, die bürgerlichen Medien zu beeinflussen? Das Beispiel der Pink-Silver-Aktivistin Venus gibt eine Idee davon, wie Sand in das geschmierte Getriebe der Polizeipressemaschinerie gestreut werden kann. Venus ist dorthin gegangen, wo die Offiziellen die Journalistinnen mit ihrer Wahrheit abfüttern. Und auf der Polizeipressekonferenz hat sie die falschen Behauptungen der Staatsdiener durch geschicktes Nachfragen aufgedeckt. Die Staatsmacht hatte diesen bunten Block zuvor brutal angegriffen.
Zum Pink- und Silber-Block sagten sie, dass wir Molotow-Cocktails benutzt hätten, Steine auf Polizisten geschmissen hätten und Stöcke und all diese Dinge. Und natürlich gaben sie das an die Presse weiter. Da sagte ich, Entschuldigung, ich war auf der Demonstration und sie machten weder dies noch das, sie machten nichts von all dem. Und trotzdem wurden sie stark mit Tränengas angegriffen, sogar während sie sich zurückzogen. Dann sagte die Polizei, dass die Randalierer alle zum Camp zurückgedrängt wurden, wo sie alle friedlich festgenommen wurden. Entschuldigung, ich nahm erneut das Mikrofon. Diese Demonstranten wurden nicht... ich sagte, dass ich heute schon draußen im Camp war, sodass ich sehen konnte, was dort passierte. Und die Demonstranten wurden von der Polizei sehr aggressiv weggebracht. Ich sah, wie der Kopf von jemandem vom Knie eines Polizisten auf den Boden gedrückt wurde. Sicher, klar, setzte sich jeder, als sie weggebracht werden sollten, auf den Boden. Aber wenn zwei oder vier Polizisten an dir ziehen, sind sie ganz offensichtlich stärker als du. Die Polizei reagierte über, die waren wirklich sehr aggressiv. Auf der Pressekonferenz versuchten sie zu leugnen, dass die Polizei irgendwelche Gewalt ausgeübt hätte. Aber ich machte natürlich klar, dass sie wussten, dass die Polizei dort sehr gewaltsam vorging. Nach der Pressekonferenz kam die Geheimpolizei, des Militärs und der Innenminister, ja, jemand vom Innenministerium zu mir und fragte, wer ich sei, was ich hier mache, für wen ich arbeiten würde, all diese Dinge. Ja, das war sehr interessant. Keiner der Journalisten hatte jemals eine solche Reaktion des Innenministeriums auf einer Pressekonferenz gesehen. Das zeigte nur, dass ich wohl das Richtige getan hatte. Die Fragen, die ich auf der Pressekonferenz gestellt habe, waren wahrscheinlich eher ein Kreuzverhör als wirkliche Frage. Das ist wohl meine direkte Aktion mit der Polizei. Ich meine, einige der Medienleute kamen später zu mir und sagten, wir wollen wissen, was wirklich geschehen ist. Das war gut. Da ich auch Journalistin war, schienen sie sehr offen für das zu sein, was ich zu sagen hatte.
Damit die eigene Position Eingang in die Medienberichte findet, ist sicherlich noch viel mehr zu tun. Aber Venus konnte zumindest dafür sorgen, dass die Lügen der Polizeipressestelle nicht naiv übernommen wurden. Die Gruppe Presselinks geht davon aus, dass die undogmatischen unabhängigen Linken den bürgerlichen Medien nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern selbst Akzente setzen können, auch wenn die Möglichkeiten in den kapitalistischen Medien begrenzt sind. Wir denken, dass sich die Arbeit in eigenen Medien wie Indymedia, politische Aktionen und die Pressearbeit mit kritischen Journalistinnen sinnvoll ergänzen lassen. Dazu brauchen wir aber ein anderes Verständnis als das Kamera-Arschloch-Denken. Evyong war für uns ein Beispiel, wie linksradikale Inhalte nicht verbreitet werden. Wirkungsvolle Pressearbeit fußt darauf, dass wir diejenigen, die uns ernst nehmen sollen, auch als Individuen respektieren. Dass wir unterscheiden, wer fair und wer unfair berichtet. Die Taz-Redakteurin ist nicht für den Quatsch verantwortlich, den andere in der Taz schreiben. Und ein paar wenige Bildredakteurinnen sind vielleicht ganz fair und progressiv. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Gruppe beginnt schon lange vor dem Gipfel. Die Journalistinnen sollten schon frühzeitig kontaktiert werden. Schließlich könnte Pressearbeit genauso selbstverständlich zu den Vorbereitungen gehören, wie die An- und Abreise, das Entwerfen und Drucken von Plakaten oder die Infrastruktur eines Camps. Wäre es nicht möglich, häufiger bei Pressekonferenzen zu intervenieren, wie es zum Beispiel Venus getan hat? Oder sich im Medienzentrum des Gipfels zu akkreditieren? Internetplätze, Drucker und Kopierer für die Verbreitung eigener Informationen sind dort in der Regel zur Genüge vorhanden. Natürlich ist es eine Gratwanderung, wenn sich Einzelne in einer Politgruppe als Presseverantwortlichen herausschälen. Aber ist es nicht genauso die Verantwortung der Gruppe, mit der Presse AG abzustimmen, welche Meinung diese nach außen trägt? Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn mehrere Gruppen zusammen einen Presseverteiler aufbauen und ihre Erfahrungen mit den Medien austauschen?
Es ist Zeit zum Pyramide her. Wir schmeißen Steine gegen Sterne. Klar ist der Kampf gegen Windmühlen. Wer hat schon gesehen, wer die echte Global Player sind? Mit die Global. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Mit die Global. Sie alle bürgerrecht auf der Straße gekämpft worden. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasserwerte. Mit die Global. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Mit die Global. Sie alle bürgerrecht auf der Straße gekämpft worden. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasserwerte.
Das kannst nicht besiegen, es ist bis zu dem Tag in uns hauen. Es hat angefangen mit der Konkurrenz beim Jagen und Sammeln. Unterdessen hat sich nicht gemäßigt. Sie gingen noch bereits um morgen mit der Zeit. Güter ungleichmäßiger verteilt worden in verschiedenen Verbänden. Neoliberale Vertreter von Ländern, vom Norden, von Ländern, schon wieder ein Plan. Immer weniger Arbeit, nicht mehr Chancengleichheit. Gute Dienstleistungen, das Privileg von der Reichen. Klasseneinteilung, noch mehr Hass und Neid. Weiss sogar mit Gesundheit und Wasserversorgung 100% über Masse verdienen. General Agreement, Aquarian Surveys, überlegt ab 2005. Und es geht um Privatisierung und immer noch gleich los, heisst es förders. Europa will den Bildungsmarkt liberalisieren. 2000 Milliarden Umsatz im Jahr, musst nicht lang studieren.
Jetzt von Evian zum Kölner Grenzcamp in den Rheinauen. Ein weiteres Beispiel für Medienarbeit.
Die Telefonleitungen sind zweimal gekappt worden von der Polizei. Wir können keine Nachrichten mehr nach draußen senden als Pressegruppe.
Wie strukturierte Pressearbeit auch mit mehreren verschiedenen Gruppen möglich ist, erprobten Anfang August die Grenzcamp-Organisatorinnen in Köln. Eine Pressegruppe hatte die Erfahrungen mit den vorangegangenen antirassistischen Camps ausgewertet und bereitete seit Monaten die Pressearbeit vor. Diese Pressegruppe wollte es schaffen, dass die Journalistinnen zwar informiert sind und über die Aktionen berichten, aber wenig Angriffspunkte für die Reproduktion von Klischees bekommen. Gerade sensationsorientierte kommerzielle Medien, wie sie in der Kölner Dumont-Zeitungsgruppe reichlich vertreten sind, kolportieren zu gerne das Zerrbild der autonomen Chaoten. Auf dem Grenzcamp sollten für die Medienleute begrenzte Bereiche zugänglich sein. Aber auf der anderen Seite wollten die Camp-Bewohnerinnen überzeugen, dass Öffentlichkeitsarbeit Sinn macht und basisdemokratisch zu organisieren ist. Die Mitglieder hatten kollektive Sprechernamen benutzt, weil sie sich nicht, wie sie es selbst formulierten, als Presse-Popstars profilieren wollten. Ihr Anspruch war eine transparente, rückgekoppelte, basisdemokratische und partizipative Pressearbeit, die zudem professionell und erfolgreich ist. In der Praxis scheiterte die Gruppe jedoch weitgehend an ihrem Anspruch, meinte Presselinksaktivist Stefan.
Die Basisdemokratie war eine Wunschvorstellung und blieb im Durcheinander informeller und formeller Hierarchien oft auf der Strecke. Die Transparenz schien einzig und allein aus dem provisorisch angehefteten Papier Pressezelt am Zelteingang zu bestehen. Hinweise auf Pläne, Ansprechpersonen etc. waren stets gut versteckt.
Und der Erfolg? Die Außendarstellung des Camps über die bürgerlichen Medien war überwiegend katastrophal. So triumphierte der Kölner Express am Sonntag, das war der 10. August, Polizei löst Chaotenlager auf. Im Camp berichteten uns Aktivistinnen, die Pressegruppe habe sich in anhaltenden Diskussionen verfangen und mit der mangelhaften technischen Infrastruktur im Camp unsinnig viel Zeit vergeudet. Unter dem großen Chaos litten nicht nur die Pressegruppenaktivistinnen selbst, sondern auch die Qualität ihrer Arbeit ganz beträchtlich. Der Rekordsommer gab mit 40 Grad Hitze den Rest. Wer dennoch partizipieren und zum Beispiel etwas rausfaxen wollte, wurde ein Opfer der fehlenden Hardware. Die 2-3, zudem privaten Notebooks, waren permanent belegt.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Viele Infrastrukturprobleme wären durch eine bessere Vorbereitung wohl vermeidbar gewesen. Das Kölner Konzept stützte sich zunächst stärker darauf, welche Sprache in den Presseerklärungen zu benutzen sei, als auf den direkten Umgang mit den Medien. Wie suchen wir die richtigen Journalistinnen aus? Wie reagieren wir auf Verleumdung der Boulevardpresse? Wie setzen wir Gegendarstellungen durch? Wie lässt sich die Pressearbeit als Aktion einsetzen? Und vor allem, wie beteiligen wir die Gruppen im Camp an der Pressearbeit? Die Kölner Pressegruppe konnte ihre Ansprüche zunächst nicht umsetzen. Aber sie hat mit ihrer konzeptionellen Vorarbeit wichtige Ideen gegeben, was basisdemokratische Pressearbeit sein kann. Trotz der ernüchternden Erfahrung aus diesem Jahr kann das Konzept vielleicht beim nächsten Großevent aufgegriffen, weiterentwickelt und zum Erfolg gebracht werden. Auch wir von PresseLinks bleiben am Thema dran und wollen unsere Vorschläge in linke politische Zusammenhänge einbringen. Auf der praktischen Ebene wollen wir eine Infrastruktur aufbauen, die andere Gruppen für ihre Pressearbeit nutzen können.
Kontakt presselinks@lists.nadir.org im Netz unter www.presselinks.tk.
PresseLinks mit X am Ende.